मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
Hallo und herzlich willkommen bei Reisezeiten,
deinem Podcast zum Thema Reisen im Wandel der Zeit.
Wir sind Igor
und Gore
und philosophieren über unsere mehr als 30-jährige Reiseerfahrung.
Du hörst abenteuerliche Geschichten
und aktuelle Neuigkeiten.
Außerdem geben wir dir Einblicke in unsere Erlebnisse
und unsere Lebensphilosophie.
Reisezeiten, der philosophische, informative Reisepodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Reisezeiten. Wir haben heute wieder einen altbekannten Gast geladen, und zwar der Martin Strehle. In der letzten Folge hat uns ja erzählt, wie er damals in Sierra Leone war. Und eigentlich würde es uns jetzt alle interessieren, wie das denn weitergegangen ist. Zuerst einmal Servus Martin, schön, dass du wieder gekommen bist.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Ja, das letzte Mal sind wir stehen geblieben, wo du in Sierra Leone warst. Du warst 2,5 Jahre drunter. Hast du deine eigene Schule mit dem Idris, glaube ich, Idris, oder? Was zusammen gemacht? Wie ist denn weitergegangen eigentlich?
Ja, genau. Das ist in Sierra Leone, da wäre ich dann fast geblieben. Das wäre eigentlich so ein bisschen zufällig der Plan gewesen, weil ich habe Ticket damals gehabt von Air France. Mit denen bin ich umgereist und die haben in der Zwischenzeit aufgehört nach Sierra Leone zum Fliegen und ich habe also kein Rückflugticket mehr gehabt. Das hat mich nicht wirklich gestört und das hat mich sehr wohl gefühlt und habe mir gedacht, da könnte ich eigentlich bleiben. Und dann ist aber in Sierra Leone, hat dann ziemlich brutaler Rebellenkrieg nachher so einen Fahrt aufgenommen. Den hat es eigentlich immer gegeben, während ich dort war, aber es war wenig spürbar gewesen, dort wo ich war. Und jedenfalls ist nachher so gewesen, dass man Ausländer rausgeschickt hat. Wir haben den zurückgekommen müssen.
Aber jetzt, wenn du kurz hinhaken, der Rebellenkrieg, war das so klassisch, wie man das sich vorstellt, mit den Kindersoldaten und so?
Ganz klassisch, ja, genau. Also beinharte Geschichte, die ganz lang nur im Süden und im Südosten von Sierra Leone stattgefunden hat, da wo die Diamanten...
Und das Blood Diamond, oder? Das spielt ja auch in Sierra Leone. Ja.
Blood Diamond ist die Geschichte von dem Rebellenkrieg aufgenommen worden in Mosambik. Mhm. Wer nämlich Sierra Leone kennt, merkt das zunehmend auf der falschen Seite untergeht. Aber ist ein sehr authentischer Film, muss man sagen, von dem, wie es war. Also auch die Brutalität, mit der der Krieg da stattgefunden hat. Und der ist eben lang, sind es halt 100 Kilometer gewesen, wo der Krieg weg war. Mhm. Und der ist nachher aber in Richtung Hauptstadt gekommen. Die Rebellen haben das Gefühl gehabt, sie müssen die Regierung auch wieder raushauen. Und das ist eine ganz verworrene Situation gewesen, politisch auch, weil die Soldaten... Eine Zeit lang, also es ist eine Militärdiktatur gewesen, wo ich dort war, und die haben dann gemerkt, wenn da Friede ist, dann ist nicht gut, weil Soldaten braucht man für einen Krieg. Und wenn Friede ist, brauche ich keine Soldaten mehr. Und darum hat sich das System dann selber am Leben erhalten. Und die haben immer, man hat dann immer gesagt, Sobels, Soldier by day and Rebel by night. Also die Soldaten am Tag sind in der Nacht nachher Rebellen geworden. Und das ist sehr unüberschaubar geworden. Aber jedenfalls sind die Richtung Hauptstadt vorgerückt. Und wir haben dann auch so, da hörst du den, also Maschinengewehrführer in der Nacht, oder wenn es dann ein paar Kilometer weg ist, und Flüchtlingsströme, wo Leute mit Zeug auf dem Kopf halt wieder vor Waterloo zurückkommen und am nächsten Tag wieder in die andere Richtung, und das ist dann sehr wild gewesen, und dort haben wir nach Hause müssen, und ich bin dann wieder in Wolfer geguckt und habe nicht so ganz gewusst, was ich tun soll, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dann nochmal beim Buch gewesen, eine Zeit lang am Schaffen. Aber haben dann schon gemerkt, ich muss was da mit Afrika und Landwirtschaft, und das hat mich schon sehr interessiert. Und bin dann auf Boku gegangen, nach Wien, und habe ein Studium angefangen. Und zwar damals ein Studium irregulare, also kein normaler Studienplan, sondern ich habe gesagt, ich will tropischer Pflanzenbau, weil Tierzucht geht eh nicht in Sierra Leone, da musst du mit Pflanzenbau was machen, und ländliche Entwicklung. Also das hat mich interessiert und habe dann einen eigenen Studienplan zusammengestellt und habe das dann studiert. Aber bin auch... Jede freie Minute habe ich entweder Geld verdient im Winter bei meinem Götti im Skiverleih, zum im Sommer halt nachher wieder erste Sekunde ab nach Sierra Leone oder in ein anderes Land. Ich bin ja noch in Uganda mal gewesen, ja, und habe da ein Projekt gemacht und bin eigentlich immer in Afrika gewesen. Und das hat mich schon sehr in Anspruch genommen. Und vor allem dieses Projekt Safe for Future, das habe ich währenddessen eigentlich immer betreut. Ich bin ja operativ da tätig gewesen, Ansuchen geschrieben bei der Regierung, dass sie unsere Lehrergehälter zahlen und so weiter, also in Sierra Leone. Und gegen Ende vom Studium habe ich dann auch gemerkt, ja, das muss ich weiter schaffen in dem Bereich. Und das ist schon so Entwicklungszusammenarbeit, das hat mich sehr interessiert und habe so das Gefühl gehabt, da bin ich gut reingekommen. Auch weil ich einen lokalen Vertrag hatte, dann bin ich sehr nachgekommen zu den Leuten. und haben dann mich selbstständig gemacht eigentlich und haben dann für das Institut für internationale Zusammenarbeit, das sind also Vorläuferorganisationen von Horizont 3000 jetzt, habe ich dann einmal einen Auftrag gekriegt, so geht es, ein landwirtschaftliches Projekt in Uganda planen. Kisoro, das ist so an der Grenze zum Kongo und zu Ruanda. Und das hat mich sehr interessiert und sehr gefordert. Und da bin ich schon auch ans Limit gekommen, so als junger Student, der dann so ein Projekt planen soll. Habe dann auch meinen ersten Autounfall in Afrika gehabt. Hätte nicht selber fahren dürfen, bin es aber, weil ich auch so wie du halt selber gefahren bin. Ja, ja. Und ja, so Geschichte halt. Ja. Da habe ich mein ganzes Honorar habe ich den Bruch zum den Autounfall zum Finanzieren. Also die Verlustgeschäfte. Und nachher bin ich eigentlich stärker in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit gelandet und habe das auch eigentlich immer wollen. Immer noch naiv genug, wie man in der vorigen Folge schon gemerkt hat. Und dann habe ich kurz einmal in Vorarlberg geschafft, also eine Karenzvertretung, und bin nachher nochmal nach Berlin mit meiner Frau damals schon. Und dort habe ich nochmal ein Nachdiplomstudium gemacht, Seminar für ländliche Entwicklung hat das geheißen. Das ist so eine Fach- und Führungskräfteausbildung für Entwicklungszusammenarbeit. Also genau das Ziel, du schaffst denn für die UNO und für GTZ damals, also die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Haben dort noch in Kambodscha einen Auftragseinsatz gehabt, während dem Studium dort. Mhm. Und haben nachher unmittelbar danach habe ich gemeinsam mit einem Freund Kairos gegründet, die jetzige Firma, wo ich auch arbeite. Und ich habe dort eigentlich die internationalen Aufträge gemacht. Und bin durch das Nachdiplomstudium sofort zu zwei guten Auftraggebern gekommen, die mich nachher gleich nach Kambodscha wieder geholt haben. Bin 7-mal in Kambodscha gewesen, auf Auslandseinsatz. Das ist alles damals über die FAO, also Food and Agriculture Organization, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation von den Vereinten Nationen. Da habe ich dann immer so für dasselbe Projekt über einige Jahre so Planungsunterstützung gemacht. Bin immer wieder umgegangen mit dem lokalen Projektleiter, probiert das Monitoring-System aufzubauen, die Planungssysteme aufzubauen und habe ihn quasi unterstützt. Und da kommst du natürlich am Anfang extrem wichtig vor, oder? Jetzt wird der da für UNO-Einsätze nach Kambodscha geholt. Ich muss ehrlich zu, oder? Da freust du dich echt drüber, oder? Schon, die holen dich für das. Und bis du merkst, dass das natürlich auch schon mit Vorsicht zu genießen ist, was du machst. So im Sinne von, mache ich da nicht mehr kaputt, wie ich eigentlich gut mache? Oder die Frage musst du immer stellen. Gemerkt habe ich es nachher auch wieder, wo ich über die FAO-Kontakte, wo ich den gehabt habe, bin ich ja jetzt ja oft für FAO im Ausland gewesen, dann auch in Malawi und in vielen Ländern.
Du meinst jetzt auch zum Beispiel, dass man zum Beispiel die Leute zum Teil abhängig gemacht von unseren Produkten. Das ist
nicht so sehr von Produkten, sondern von
Gerätschaften auch.
Von unserem Mindset, von unserer Lebensweise, von dem, was wir gut finden und was wir erstrebenswert finden. Und ich habe in der letzten Folge ja einiges erzählt von dem, was ich so schätze an Sierra Leone. Und diese auf Augenhöhe mit der Natur, das passt nicht zu unseren Entwicklungszusammenarbeitsprojekten dazu. Nein, da tun wir jetzt Wirtschaftsentwicklung machen. Und ich bin dann einmal für ein Weltbank- und FAO-Projekt, 430 Millionen Dollar-Projekt in Sierra Leone gewesen. Da habe ich natürlich Sprache können und da habe ich einen Einsatz in Sierra Leone gekriegt. Und mich gefreut wie ein Schneemann, oder? Jetzt ruft man mich so gerne nach Sierra Leone, quasi meine zweite Heimat, der für einen FAO- und Weltbank-Einsatz machen. Und dann habe ich mich schon ein bisschen gewundert, weil ich am Anfang habe ich dann so Kurse machen müssen, so Sicherheitstraining und Evakuierungstraining. Und habe ich gedacht, ich bin ja die ganze Zeit in Sierra Leone, was brauche ich jetzt da so blöde Trainings? Weil halt in diesem FAO-System, UNO-System musst du da die ganzen Dinge, und das wirst entführt und was ich was alles. Und dann bin ich dort um und das ist eigentlich nachher ziemlich schnell einmal spürbar gewesen, das ist ein Debakel. Weil da habe ich ein Monitoring-System aufbauen müssen, also so ein System, wo man misst, ob das Projekt erfolgreich ist. Und dann habe ich geschaut, wo die Daten herkommen, wo sie da für ihr Projektdokument haben und bin dann draufgekommen, das ist alles Bullshit-Bingo, darf man sagen, oder? Das sind alles erfundene Zahlen, weil es gibt kein Statistikamt, das weiß, dass wir 4.327,3 Tonnen Kakao exportieren aus Sierra Leone. Das weiß niemand ganz genau, wie viel das ist. Mhm. Und in dem Umfeld musst denn du mitschaffen, oder? Und jetzt denkst du, so entweder ich spiele einfach mit, und es ist ein bisschen wie ein Spiel, leider muss ich das so sagen, so direkt, wo jeder sich gegenseitig bestätigt, dass das Spiel eh ganz wichtig und gut ist, oder du spielst nicht mehr mit, oder? Ich habe da auch nur mit Fahrer dürfen, Kriegsgebiet darf man nicht, oder? Und dann habe ich am Freitagabend, sind wir vom Hinterland zurückgekommen, so einen Projektbesuch gemacht, dann habe ich gesehen, dem John, der da gefahren ist, ich steige jetzt da aus. Und das ist die Kreuzung gewesen, wo ich zu unserem Projekt gekommen bin, zu Safer Future, wo meine Freunde, quasi meine Familie ist. Ich habe gesagt, ich steige jetzt da aus, ich bin übers Wochenende bei meinen Leuten. Und dann sagt er, kann mich gerne aussteigen lassen, weil das ist nicht Hauptstadt und es ist alles Kriegsgebiet eingestuft und das geht nicht. Das ist Sicherheitsregularien, UNO geht nicht. Und ich sagte, den Gang mit, aber siehst du, das sind meine Leute, die wohnen da, oder? Und dann habe ich auf eigenes Risiko ausgestiegen und sie haben mich dann auch alle ausgelacht, oder? In ihrem Humor. Und sie haben gesagt, oh, der große Retter kommt, oder? Der große Jacker, der jetzt mit dem großen Landcruiser durch die Welt fährt und nicht mehr mit uns Fahrrad fährt und Moped fährt, oder? Und dann bist du am Wochenende dort und redest ein bisschen mit den Leuten und merkst, oh, wow, 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 oder? Da 430 Millionen und Safer Future ist damals schon viele Jahre gelaufen. Das ist hier schon 10 Jahre alt gewesen. Ich glaube nicht, dass wir 60.000 Euro bisher verbraten haben. Und wenn du es angeschaut hast, hast du gemerkt, viel mehr Wirkung ist aus Safer Future rausgekommen, wie aus dem Projekt, wo ich da geplant habe, jemals rausgekommen wird. Und das hat mich dann schon sehr nachdenklich gestimmt, dass das so eine eigentlich sehr aufblasene Partie ist, die teuer ist und die durch diese ganzen Regularien, die sie hat, eine aufblasene Infrastruktur macht, die vielleicht nicht einmal jemand so unbedingt braucht. Und das hat mich dann auch, da habe ich dann gesagt, ich muss aus dem mehr aussteigen. Und das Zweite ist noch gewesen, dass wir dann eine Tochter gehabt, Birgit und ich, und dann bin ich da wieder mal 7 Wochen, also viel länger gewesen, also einige Wochen in Kambodscha gewesen. Und dann komme ich zurück und sie hat gefremdelt vor mir. Und dann denke ich, nein, das geht nicht mehr, das muss ich jetzt zurückschrauben. Und dort haben wir dann angefangen, bei Kairos, bei unserer Firma, gemeinsam mit Safer Future Projekte machen, wo wir gesagt haben, ihr seid doch vor Ort, ihr seid mehr Experten wie mir, ihr seid eh auch billiger, wenn ihr das macht, nicht hin und her flüge, sondern das wäre doch gescheiter. Und dann haben wir sogar von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit auch Projekte finanziert, wo wir gesagt haben, ja, wir in Bregenzdorf tun mit ihnen in Sierra Leone gemeinsam Projekte machen. Sie machen da Solarausbildungen, wir planen das, unterstützen sie, aber da muss eigentlich gerne jemand hin und her chatten. Und das hat sehr gut funktioniert dann sogar. Wir haben also eine ländliche Elektronik-Ausbildungswerkstätte gegründet und so Solar Villages gemacht. Da ist dann sogar der Prinz Charles einmal vorbeigekommen und das Zeug angeschaut. Ganz nette Sache. Und natürlich, wir haben Leute ausgebildet, die als Solartechniker unterwegs sind. Da hat es in Vorarlberg einen Verein gegeben, Sonnenscheinstipendium, wo die ganzen Erträge von der Photovoltaikanlage aus Vorarlberg, die erste, hat man dann dort inne investiert und hat Leute aus Afrika in Afrika als Solartechniker ausgebildet. Und das Sonnenscheinstipendium hat das finanziert. Ist schon quasi ein Wolfurter Verein gewesen, der Martin Reis und ich sind auch dabei gewesen, jetzt von Wolfurt. Und Safer Future, das ist quasi unser Projekt, hat dort die Ausbildungssache gemacht, die wir quasi mit dem Büro damit aufgebaut haben. Und das hat den ganzen eigenen Charakter gekriegt. Wo du oftmals merkst, ja, das sind afrikanische Lehrer, die andere Afrikaner ausbilden, die viel näher zusammen sind und wo das ein direkterer Weg gibt. Da sind Nigerianer gekommen zum Ausbilden, da sind Leute aus Tansania gekommen, aus dem Südsudan gekommen. Und das hat auch eine andere Kraft. Oftmals würde ich nicht mehr in London ausgebildet, sondern in Sierra Leone, oder? Also die Nigerianer haben ein bisschen schlucken müssen, weil Sierra Leone ist natürlich der kleinste Bruder von Nigeria. Jetzt müssen Nigerianer nach Sierra Leone gehen und die lernen da neueste Technologie, oder? Und das hat eine super Dynamik entwickelt, wo das Gefühl gehabt hast, es braucht nicht überall ein paar gescheite Wiesnasen, die sagen, wie die Welt läuft. Da wird vielleicht da mehr kaputt gemacht an so sozialer Infrastruktur, wie gut gemacht wird. Und das ist dann auch immer mehr der Grund gewesen, wieso ich gespürt habe, viel wichtiger wäre da bei uns, anders zum Leben, anders zum Wirtschaften, anders zum Agieren, da täte man wahrscheinlich den Leuten in Afrika, die ich da auch halt kennt habe, viel mehr helfen, wie noch so viel schöne Hilfe.
Hast du nie gehadert oder Probleme damit gehabt, mit ihrer andere, komplett andere Denkweise, die die drinnen haben, wie mir. Ich bin jetzt auf Fidschi, wohne dort, ich war jetzt nicht lang, ein paar Wochen. Am Anfang ist alles super und lässig. Und manche, die, und dann, aber irgendwann fängt man an zu sagen, Entschuldigung, aber so geht das einfach nicht. So, und dann kommt dann einfach wieder das, unsere Denkweise, ich nenne es jetzt einmal kapitalistisch oder rational, aber ist halt eine ganz andere, oder?
Ja.
Und ich glaube, dass ich dummer, nicht glücklich geworden wäre oder Das täte man wahrscheinlich eine halbe Insel gehören.
Ja, das ist gut, dass du das fragst. Das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, glaube ich auch. Ich habe mich während dem Studium intensiver mit dem Thema beschäftigt, habe da auch an der Afrikanistik einiges den belegt, so an Kursen. Weil natürlich ich gespürt habe, der Idris, der Projektleiter von der Schule, der ist jetzt da Projektleiter. Und auf einmal kommt die ganze Verwandtschaft von ihm, und zwar die, die auch schon fast nicht mehr verwandt sind, zu ihm und sagen, hey, Projektleiter, gib mir einen Job, gib mir eine Unterkunft, hilf mir da und dort, oder? Und wenn er das nicht macht, dann wird er aus seinem Clan ja quasi ausgestoßen, dann hat er nichts, oder? Und dann denke ich, da kommt er in eine brutale Krise, der Idris. Der gute Idris ist immer ein guter Mann und immer freundlich zu allen, aber wir bringen ihn da in eine Position, wo er eigentlich zwar eh nichts verdient, oder? Aber alle haben das Gefühl, er ist der große Macker und der erhebt jetzt alle. Das heißt, die ganze Gesellschaft dort ist so aufgebaut, dass keine Leistungsgesellschaft entsteht, kann, weil jeder, der ein bisschen rausschaut da aus der Menge und ein bisschen mehr hat, der wird sofort umzingelt von allen seinen Verwandten und jeder hängt da dran und lässt sich mitschleppen. Das hat mich sehr beschäftigt, wie kommen wir damit um und warum ist das so? Aber das ist natürlich irgendwie logisch, ich baue da irgendwie Staatssysteme, die auch kolonial entstanden sind alle, oder? Die alle theoretisch so sind wie unsere Länder, die aber alle kein soziales Netz haben wie bei uns. Da kannst du eben nicht ins Spital gehen und sagen, ah, wunderbar, jetzt werde ich behandelt. Sondern wenn du nicht zuerst zahlst, wirst du nicht behandelt. Und das heißt, du kannst nicht angewiesen sein auf den Staat, wenn ich arbeitslos bin, kriege ich Arbeitslose, sondern du bist immer angewiesen auf deine Großfamilie, die dich erhebt. Das heißt, der Idris hat gewusst, er muss eigentlich alle mitschleppen, weil nur so, wenn er krank wird und den Job einmal nicht mehr hat, ist auch er mit aufgefangen. Das heißt, das, was du siehst, das hat auch was Gutes. Das hat ein bisschen was an Verteilungsgerechtigkeit. Oder es ist zweischneidig. Auf der einen Seite, uns eins, ich glaube, das wäre mir auch so gegangen, es hätte uns dann wahrscheinlich die halbe Insel gehört, weil wir sind alle, aber dann verkaufen wir das noch und da können wir auch handeln, oder? Weil wir natürlich auch keinen Clan haben im Hintergrund, den wir mitschleppen müssen, sondern das machen wir und da kaufen wir wieder was Neues, da investieren wir wieder, oder? Und das wäre wahrscheinlich für uns ganz interessant gewesen, eine Zeit lang. Aber wir hätten nie das soziale Umfeld gehabt, das er dort hat. Mhm. Und der Idris, der ist dort, der ist eine Schlüsselperson in einer ganzen Region. Den kennt da jeder. Er schleppt vieles mit und er muss viel selber mitschleppen. Aber er ist eingebettet in ein Konstrukt. Wenn man dem Idris was stiehlt, dann rennt aus 7 Dörfern rennen die Leute zusammen und sagen, und wenn wir den verwischen, den verklopfen wir. Weil das ist der Idris, dem glaubt man nichts, oder? Ja. Und es gibt also ein bisschen einen Ausgleich von Macht und Reichtum eigentlich. Wie gesagt, es ist zweischneidig, es hat ganz viel Entwicklungshemmnis, gerade mit dem Zem, aber dass unser Modell da im Norden letztlich für unsere Welt nicht funktioniert, ist auch klar. Weil das haben wir jetzt gemacht, wir haben gezeigt, dass der Mensch die Erde untertan macht und der Mensch hat die ganze Erde mehr verändert, wie ein geologisches Zeitalter das gemacht hat und wir richten uns selber damit zugrunde, oder? Und da müsste man quasi einen dritten Weg suchen, oder? Zwischen den zwei Extremwerten vielleicht.
Ich möchte das bloß noch als Beispiel sehen, was mich dazu gestört hat, oder? Auf Fidschi, wo wir nicht reingekommen sind, haben wir wahrscheinlich ein Gastgeschenk, oder? Da bringst du mal einen 10 Kilo Sack Reis und ein paar Kilo Zucker und faktisch, dass man einfach nur noch Reis gegessen hat, oder? Früh mal am Tag.
Genau.
Zum Frühstück, Mittag, Abend, leerer Reis. Mhm. Man hat kein Gemüse mehr vom Garten geholt, nichts mehr. Und wenn das Reis fertig war, ist man wieder rausgegangen, im Garten, oder? Eigentlich war es aber das Dschungel, oder? Wahrscheinlich Maniok und Taro und was man da geholt hat, Bananen und so Limette und so gehabt. Und wenn man dann wieder mit der Stadt gegangen ist, eben der Igor und ich, dann haben wir halt wieder was gebraucht. Und das wieder nur Reis gegeben. Oder? Bis wir aber draufgekommen sind, man könnte den Reis ja wohl zum Frühstück ein bisschen Zucker drauf, oder? Oder wenn man zum Beispiel mit Frauen gekocht hat, da war nie ein Brennholz lagernd, oder? Sie waren im Kochen, wenn es schon fast abgebrannt ist, hat man geschrien, Holz. Und dann sind wir gerannt. Aber wir sind dann aber im strömenden Regen gerannt, Holz holen, oder? Und wir haben gesehen, da könnte man doch einmal vorbereiten, ein Lager machen, ein Brennholz, oder? Mhm. Oh, you are smart, hat es geheißen. Und wenn wir dann ein paar Jahre später wieder dort waren, schau dir das ein Beispiel, ist gerade jemand gestorben, es war ein bisschen ungünstig, weil das ganze Dorf steht im Trauer, hat man eine Kuh geschlachtet. Nur so eine Kuh, was eh wie das ist, oder? Ohne Kühlschrank, ohne Strom, die hebt ja nicht ewig lang. Hat man die ganze Kuh reingekocht in einen riesigen Töpf, am nächsten Tag stirbt wieder jemand. Dann hat man die zweite und letzte Kuh damit aufgeschlachtet. Mhm. Obwohl es noch Fleisch nicht genug gehabt hat. Da habe ich auch gedacht, Entschuldigung, jetzt hat es nicht mehr Milch. Und das habe ich einfach gedacht, ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr, da muss ich gehen.
Ja, das verstand ich. Und aber die Kuhschlacht ist natürlich ein Ritual dort, oder? Ja. Und wenn halt der zweite stirbt und ich sage, der kriegt jetzt keine geschlachtete Kuh, sondern dann nehmen wir vom anderen, ne? Das kannst du fast nicht machen, oder? Das ist quasi wie wenn du böse Beerdigung machst und sagst, da stirbt gerade jemand, den legen wir gerade mit dazu, oder? Da macht sowieso zwei Beerdigungen. Wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, da gibt es ganz viele kulturelle Eigenheiten, die man eben auch nicht hochloben darf, oder? Ich glaube, das sind keine Heilige, oder? Mhm. Und die sind genau gleich Schlitzohren wie bei uns und genau gleich schwierige Fälle wie bei uns. Aber man könnte trotzdem in diesem Austausch extrem viel lernen davon, wie das besser klappen könnte für die ganze Welt. Ja. Weil so wie sie es machen, klappt es nicht für die ganze Welt. Und so wie es wir machen, klappt es leider auch nicht. Und jetzt könnte ich nur sagen, ja, im gesamthaft gesehen ist ihre Strategie wenigstens so, dass sie nicht viel hinmachen. Weil wenn es dann nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr und dann funktioniert es halt nicht. Ich muss schon mal überlegen, was von uns übrig bleibt, wenn wir da mal nicht mehr sind, oder? Plastikfläschchen für die ganze Welt, Energydrinks für die ganze Welt. Also wir können es da nicht vorschreiben in Vorarlberg zum Beispiel. Und das, ich muss zugeben, ich habe das schon lange ein bisschen zu hoch gelobt. Oder? Das hat meine Frau dann auch immer kritisiert und mir gesagt, ja, nur weil das von Afrika ist oder ein Afrikaner ist, ist der nicht jetzt besser. Oder? Weil da bin ich schon einfach naiv, immer naiv gewesen. Aber ich habe nach wie vor so die tiefe Überzeugung, dass wir keine bessere Strategie gefunden haben, weil insgesamt unsere Strategie aber leider auch nicht funktioniert. Sie ist nur vordergründig bequemer, aber insgesamt ist sie das nicht. Und gerade das mit der Kuh, Schlachter, jetzt in deinem Fall schwierig, wenn die zweite Kuh dann auch noch geschlachtet wird, obwohl noch viel Fleisch da ist, aber Kuhschlachter, wenn jemand stirbt, ist dort in Sierra Leone oft so gewesen, das zwingt die ja quasi dazu, das ganze Dorf zum Laden und das ganze Dorf zum Ernähren, ja. Oder? Da isst jeder mit. Und das ist die Gesellschaft, die zusammenhält, oder? Das ist quasi das soziale Netz, wo du hast, wo dir, wenn es dir schlecht geht, wo die mitträgt, oder? Und es gibt bei uns halt Leute, die dann nicht mitträgen werden, und zwar ganz viele, und die einsam in ihrer Wohnung sterben und wo dann der Nachbar sagt, es stinkt. Und darum merkt man, da ist noch jemand gestorben, oder? Das ist so die Gegenseite der Medaille. Und ich habe das auch gemerkt, wo wir Besuch gehabt haben aus Sierra Leone, da ist der Sola, oben auf unserem Projekt, der ist schon mal eine Zeit lang da gewesen. Der hat den bei Lebenshilfe bei uns auch geschafft. Umgang mit Menschen mit Behinderung bei uns, oder? Mhm. Die werden in Sierra Leone leider wie Tiere gehabt. Das ist wirklich ganz schwierig, wie man mit denen umgeht. Und das ist für ihn ein Wahnsinns-Lernprozess gewesen, wie das bei uns super funktioniert. Und gleichzeitig hat er gesagt, aber am Sommerabend durch Wolfurt laufen, kein Mensch siehst, niemand hockt husser, alle sind irgendwie drin am Fernsehen schauen. Er ist von einem Doktor behandelt worden und am nächsten Tag fährt er mit dem Fahrrad an dem Doktor vorbei und sagt, ah, servus, und der Doktor grüßt ihn, servus, und geht weiter, oder? Und sagt er, oje, was habe ich getan, was habe ich gemacht, der hat gar keine Zeit gehabt, zum Schwätzle tun mit mir, oder? Also das ist, bei uns ist es halt sehr viel anonymer und zurückgezogener und darum sind bei uns auch Leute, die werden abgehängt aus dem sozialen Netz, das passiert in Sierra Leone nicht. Das passiert dort nicht.
Das ist ein schwieriges Thema, da gibt es keine richtige Lösung, für beide Seiten nicht.
Genau, und ich glaube, das wäre schon das Einzige, was man feststellen müsste. Wir haben nicht die richtige Lösung, sie haben sie auch nicht, glaube ich, aber wir sollen es nicht aufschwingen und sagen, wir täten es auch jetzt gerade noch bringen. Und das ist ein bisschen das, wenn ich jetzt nach Sierra Leone schaue, oder also meine letzte Reise im Ogno habe, wo ich mit einem Arbeitskollegen oder auch mit dem Bürgermeister, wo es mir ein bisschen kalt über den Rücken gelaufen ist, wo dort, wo ich früher geschafft habe, 20 Jahre davor, im Dschungel geschafft habe, da geht jetzt eine chinesische Autobahn quasi durch, da gibt es keinen Urwald mehr, das ist alles abgeholzt und das haben nicht meine Nachbarn aus Sierra Leone gemacht, sondern das ist tolle Entwicklungsprojekte sind das gewesen, oder? Wir bauen eine neue Erschließungsstraße für Freetown und wir machen das und das kommt jetzt noch und da machen wir noch was. Die Entwicklung, die wir dort umtransportieren, die macht weder die Welt besser, noch macht sie das Leben für Sierra Leone besser. Sie macht es nur scheinbar einfacher, aber langfristig ist das Thema zum Scheitern verurteilt, oder? Das Trinkwasserreservoir, wo Freetown versorgt, das füllt sich nicht mehr in der Regenzeit. Und was heißt das für das Land? Das wird problematisch werden in der nächsten Zeit, oder? Aber ich will eben das gerne zu schwarz färben. Oder? Ich habe immer das Gefühl, da gibt es einen berühmten Filmemacher, der immer das Zitat geprägt hat, es ist zu spät, Pessimist zu sein. Das verwende ich auch am liebsten. Mhm. Weil ich glaube, es läuft vieles so schlecht. Und es ist, aber eigentlich, oder? Umschauen und sagen, alles Scheiß, tun wir lieber nichts mehr, das geht nicht. Wenn, dann hast du es jetzt, wir müssen volle Kanne dort rein investieren, dass wir einen guten Weg rausfinden. Und dort glaube ich eben, dass uns gerade solche Gesellschaften, die noch in sogenannten Entwicklungsländern sind, und das, die Erfahrung habe ich da in Kambodscha genau gleich gemacht wie in Sierra Leone oder im Sudan, dass wir ganz viel von denen lernen könnten, wie man miteinander und mit der Welt und mit seiner Umgebung umgeht. Und dass da ganz viel Positives drinsteckt und man aber nichts kopieren kann und sagt, ah, so machen wir es jetzt, oder? Und dass man das aber ernst nehmen muss und auf Augenhöhe miteinander umgehen muss. Diese Hilfe, und früher hat man gesagt Entwicklungshilfe, später hat man gesagt Entwicklungszusammenarbeit, hat aber trotzdem Entwicklungshilfe gemacht. Die hat ja immer etwas, helfen tut jemand, der weiter da steht, dem, wo weiter drunter steht. Der, wo hat, der gibt dem, wo nichts hat, oder? Und da gibt es automatisch eine Hierarchie und der drunter sagt noch vielen Dank, oder? Und das habe ich auch in Sierra Leone gelernt. Wenn du jemandem etwas gibst und er findet es echt einen Blödsinn, dann sagt er höchstens vielleicht, jetzt auf Englisch, Beggars have no choice, also ein Bettler hat ja keine Wahl. Der sagt Dankeschön, weil sonst ist er undankbar, aber irgendwie, eigentlich ist es ein Blödsinn, was ich da kriege, oder? Da muss auch der, wo gibt, extrem viel lernen und merken, das ist es nicht, oder? Da müsste ich selber mich am eigenen Schlawittl nehmen und mein Leben auch ein bisschen ändern. Und das probiere ich immer wieder, das gelingt mir sicher viel zu wenig. Und gelernt habe ich das von den Leuten, die ich in Sierra Leone kennengelernt habe. Und darum glaube ich auch jetzt, und das ist jetzt wieder zurück zu eurem Podcast und zu dem, was ihr macht, Reisezeiten, oder? Wir müssen unterwegs sein, wir müssen andere Kulturen kennenlernen, weil nur das hilft uns, unsere eigene Kultur nochmal anders zum Sagen und zum Hinterfragen, oder? Sonst haben wir ja das Gefühl, wir sind der Nabel der Welt da in Vorarlberg, oder?
So wird es aber kommuniziert, oder? Man sagt immer, wir sind die Besten. Und auch das jetzt im Wintertourismus ist unsere Firmen. Und wenn du mal wanderst, eine gehst, musst du gar nicht mit, dann reicht es schon, wenn du mit den Bayern gehst und denkst du, das ist überhaupt nicht schlecht da, was die da aufziehen.
Die sagen sich, oh, sie sind die Besten, ja, von der Welt. Genau.
Aber das ist ab und zu wirklich.
Ja, genau.
Oder du gehst, ob das jetzt. Es ist immer was, verstehst du? Ob du in die Niederlande gehst und dann sagst, was sind die für Radwege, das ist schon der Hammer. Oder wie die Autos fahren, verständnisvoll.
Genau.
Und dann kommst du zu uns und ist schon wieder Krieg auf der Autobahn, oder? Genau. Auf der Straße.
Und darum Reisezeiten. Man muss reisen und man muss sich Zeit nehmen fürs Reisen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wir dürfen nicht so, wie heute es oft gemacht wird, reisen hast, Städtetrip, 3 Tage XY-Stadt, oder? Oder nach der Matura noch schnelle Weltreise, brumm, einmal rundherum, oder? Ihr habt euch Zeit genommen. Ihr seid nicht in 3 Wochen rund um die Welt gefahren, sondern in wie vielen Tagen?
777.
Dann kriege ich ein bisschen etwas mit und kann ein bisschen etwas von dieser Kultur aufnehmen. Und darum finde ich Auslandszivildienst, freiwilliges soziales Jahr für junge Leute. Also, nehmt euch die Zeit, geht ins Ausland, aber geht lang und taucht nie, oder? Und dann das hilft euch selber nachher für euch gefestigt zu werden und eure eigene Kultur ein bisschen kritisch auch zum Hinterfragen. Und den können wir auch lernen, oder?
Ja, Martin, ich würde sagen, wir hören wieder mit der Folge. Das war jetzt eine sehr interessante Folge. Das wird jetzt ein klassisch philosophischer Podcast, würde ich sagen. Da haben wir jetzt wirklich sehr viel philosophiert und das Ganze mal hinterfragt. Nochmal vielen Dank.
Danke für die Einladung, danke.
Danke. Alles und gut. Ich denke, es wird eine weitere Folge mit dir geben, wenn ich verstanden bist.
Gerne, jederzeit.
Ich komme auf dich zurück. Danke, ciao, bedankt.